Spinnst du? Eine Woche in der Psychiatrie. Ein Radio 1 Podcast von Sonja Koppitz. Folge 3. Genetik und Epigenetik. Die Sache mit den Genen.
Haben Sie sich denn die Schwangerschaft gewünscht? War das ein Wunschkind?
Das war eine ungeplante Schwangerschaft.
Und wie ging es Ihnen, als Sie gehört haben, Sie sind schwanger?
Ich war sehr traurig.
Tag 3. Ich bin auf der psychiatrischen Station im Benjamin Franklin und darf ein Gespräch zwischen der Psychologin Claudia Theil und einer jungen Mutter mit anhören. Wir sind in einem Aufenthaltsraum ohne Fenster, mit Glastüren zum Gang. Wir sitzen an einem kleinen runden Tisch. Die Mutter hat den Kinderwagen mit ihrem 6 Monate alten Sohn neben sich geparkt. Der Kleine schläft. Noch. Die Mutter ist Patientin der Mutter-Kind-Einheit der Station. Die Frau hat eine lange psychiatrische Biografie. Sie stellt sich im Erstgespräch der Psychologin vor.
Ich habe noch nichts von Ihnen gelesen. Das heißt, ich bin ganz offen und weiß noch nichts von Ihnen und möchte gerne wissen, warum sind Sie hier?
Das hat schon in meiner Kindheit angefangen mit Essstörungen. Da bin ich alle durch. Also ich habe als Kind gebinge-eatet, wenn man so das sagen möchte. Also ich habe Emotionen mit Essen bewältigt, habe dadurch Gewichtsprobleme bekommen, bin dann in Sportbulimie oder Sportanorexie gegangen. Also ich habe sehr viel Sport gemacht, 4 Stunden am Tag und Kalorienaufnahme auf 500 am Tag reduziert. Habe ich aber nicht so lange durchgehalten und hatte natürlich einen schwankenden Gewichtsverlauf und bin dann letztlich bei der Bulimie gelandet.
Und was ist der Arbeitsauftrag? Also es ist ja, man könnte jetzt auch sagen, wir sind ja sozusagen keine Mutter-Kind-Kur. Das ist ja schon auch, Psychiatrie kann auch was Stigmatisierendes sein. Das haben nicht so gerne viele Menschen in ihrer Biografie oder da gehen sie auch nicht so gerne hin mit ihrem Kind, weil es ist nicht unbedingt der Ort, den man sich wünscht. Sind aber trotzdem hierher gekommen. Da muss ja auch ein Arbeitsauftrag sein an uns.
Ja, mein Wunsch ist es, dass ich mehr Stabilität in mir finde, dass ich wieder in ein Gleichgewicht komme und dem Kleinen das Gegenüber nicht so spiegel, wie es in mir aussieht. Und mein Wunsch ist es, meine Störung nicht auf den Kleinen zu übertragen, so gut es eben geht.
Reflexhaft denke ich, das passiert bestimmt. Obwohl die junge Frau momentan normalgewichtig aussieht. Sie wirkt gesund, ist hübsch geschminkt. Trotzdem befürchte ich, dass das Essverhalten der Mutter Einfluss auf die Ernährung des Kindes haben könnte. Nach der Sitzung frage ich die Psychologin, was sie denkt.
Kann man von einer Mutter mit Essstörung nicht erwarten oder kann man von ihr erwarten, dass sie ihr Kind füttert?
Ich glaube, man muss offen sein für beides. Es ist wichtig, dass wir diese Essstörung im Kopf haben und genau auch hinschauen, wie sehen wir vielleicht auch manche Essenssituationen. Ich sage jetzt nochmal, unser Gefühl ist, dass da relativ schnell das Essen ins Spiel kommt und dann aber nochmal zu gucken, ist das unser Gefühl und was ist mit der Realität und das dann auch abzubilden. Ist da wirklich eine Gefahr oder müssen wir uns da wirklich mit auseinandersetzen mit der Patientin oder läuft das eigentlich ganz gut?
Die psychiatrische Mutter-Kind-Einheit hier im Benjamin Franklin Klinikum der Charité ist die einzige universitäre Station dieser Art in Deutschland. Es gibt Platz für 8 Frauen mit je einem Kind bis zu einem Jahr. Und es gibt Wartelisten. Ich treffe den leitenden Oberarzt, Professor Michael Dettling. Er hat raspelkurze, wasserstoffblonde Haare, einen sehr individuellen Modegeschmack und immer einen Spruch parat. Insgeheim nenne ich ihn den verrückten Professor. Nichts für ungut, Herr Professor Dettling.
Das gibt's noch.
Er hat immer ein offenes Ohr und marschiert mit wehendem Kittel durch die Station. Seine Kollegen schätzen ihn sehr. Er ist mir auf Anhieb sympathisch. Die Frauen, die hier aufgenommen werden und zu ihm kommen, hatten zum Teil schon vor ihrer Schwangerschaft psychische Probleme. Wie die junge Frau mit den Essstörungen. Und es kommen Mütter, die postpartal erkranken. Das heißt, die im Zusammenhang mit der Geburt ihres Kindes zum Beispiel eine Depression bekommen.
Es ist nicht selten so, dass wir die Depression erst am Kind sehen, bevor wir es bei der Mutter erkennen. Ein kleines Kind, den mimischen Ausdruck der Mutter spiegelt es 1:1 wider. Also eine Mutter mit einer postpartalen depressiven Episode kommt meistens mit dem Kind, das genauso hypomimisch ist im Gesicht wie sie selber. Bedeutet glattes Gesicht, ohne Muskulatur, kein Lachen, keine Falten, keine Fältchen, nirgends, so eine relativ straffe, fast mumienartige Haut.
Gut, keine Falten, da denken jetzt wahrscheinlich viele, ist ja toll, aber Sie meinen auch wirklich da so einen versteinerten Gesichtsausdruck, verstehe ich das richtig?
Gesichtsausdruck, in dem sich keinerlei Emotionalität mehr spiegelt. Mundwinkel nach unten, Blick zur Seite. Und genau das gleiche Gesicht machen die Kinder, diese Mütter auch.
Dabei sind doch besonders kleine Kinder abhängig von den Emotionen und Reaktionen der Umwelt, von der sozialen Interaktion, eben von der Liebe ihrer Mutter. Das wurde in der Forschung in sogenannten Still-Face-Experimenten gezeigt. Zum Beispiel an der Universität von Massachusetts in Boston.
In the Still-Face-Experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age.
I'm like a girl. Oh.
And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her.
Die Mutter spricht und spielt zunächst mit ihrem Baby, das Kind reagiert mit Lachen. Dann darf die Mutter 2 Minuten lang nicht auf ihr Kind reagieren, es nicht anlächeln, nicht mit ihm sprechen. Sie guckt es nur wie versteinert an.
The baby very quickly picks up on this and then she uses all of her abilities to try and get the mother back.
Das Kind versucht alles, um die Aufmerksamkeit der Mutter zu gewinnen. Mit Quieken, Quengeln, Berühren. Schließlich bekommt das Kind Stress und fängt an zu weinen. Sind die 2 Minuten um, reagiert die Mutter wieder freundlich und zugewandt. Das Kind beruhigt sich.
I'm here.
Eine Mutter mit Depression ist mitunter nicht in der Lage, ihr Kind anzulächeln oder ihm ihre Liebe zu zeigen. Aber die Depression ist ja nur eine von vielen psychischen Erkrankungen. Noch drastischer kann zum Beispiel eine Schizophrenie der Mutter auf das Kind wirken.
Es gilt zunächst mal, das Kind zu schützen gegen mögliche Symptome, die die betroffenen Mütter haben. Gleiches gilt, wenn sie eine schizophrene Mutter haben. Wenn die Mutter dann denkt, nicht nur ich werde verfolgt, sondern auch mein Kind. Und wenn ich mich verstecke, muss auch mein Kind versteckt werden. Oder wenn ich nichts mehr esse, weil ich denke, das Essen ist vergiftet, darf auch mein Kind nichts mehr essen, weil das ja dann auch vergiftet wird. Da greift dann die Erkrankung der Mutter ganz konkret in die Gesundheit des Kindes und da setzen wir an.
Es kann also so weit kommen, dass eine Mutter durch die Erkrankung ihr Kind ganz konkret beeinträchtigt, wenn sie sich nicht behandeln lässt.
Wir hatten mal eine Patientin, die hatte eine Zwangsstörung. Zwangsstörung heißt, kann sich gedanklich abspielen, kann sich auf einer Handlungsebene abspielen. Hat oftmals mit Vermeidung von Schmutz, Unrat, Viren, Krankheiten etc. zu tun. Die Zwangsstörung der Mutter war so stark, dass sie dazu geführt hat, dass das Kind, war damals 1 Jahr alt, bis zu dem Zeitpunkt von 1 Jahr ihr Bett nicht verlassen hat. Aus Angst der Mutter, dass wenn das Kind auf dem Boden krabbelt oder mal irgendwo rumläuft oder so, irgendwelche Krankheiten fangen könnte.
Kinder gucken sich also die krankheitsbedingten Verhaltensmuster der Mütter ab. Sie nehmen zum Beispiel den versteinerten Gesichtsausdruck an oder sie werden von der Mutter an Dingen gehindert, die ganz normal und wichtig in der Entwicklung sind. Wie krabbeln und mit Schmutz in Berührung kommen. Hier setzt die Behandlung der Mütter in der Klinik an. Zum Beispiel wird die Interaktion von Mutter und Kind gefilmt. Die Frauen können dann oft nicht glauben, wie sie auf ihr Kind reagieren.
Auf was wir fokussieren, was uns wichtig ist, ist neben natürlich der Grunderkrankung der Mutter, die Effekte dieser Grunderkrankung auf die Mutter-Kind-Interaktion. Das heißt, depressive Mutter, wie das Zuwendungsverhalten dieser Mutter auf ihr Kind ist. Wenn wir sehen, dass die Mutter-Kind-Interaktion in dem ganz banale Beispiel Kinder nicht in den Arm genommen werden, in dem Kinder emotional vernachlässigt werden und liegen gelassen werden, obwohl sie eindeutige Signale geben, dass sie jetzt Zuwendung brauchen. Und die Mutter das krankheitsbedingt nicht erkennt, muss natürlich erarbeitet werden. Die meisten Mütter sind überrascht, wenn sie mal die eigene Mutter-Kind-Interaktion sehen. Bin ich erschrocken darüber, wie teilnahmslos ich bin, wie auch immer.
Aber ich frage mich, ist es dann nicht schon zu spät, wenn ich psychisch krank bin und ein Kind bekomme? Was, wenn das Kind nicht erst durch meine Erkrankung beeinträchtigt wird, wenn es auf der Welt ist, sondern schon vorher, durch meine Gene? Können psychische Krankheiten vererbt werden? Um das zu erfahren, mache ich mich auf den Weg zur Charité in Mitte. Hier will ich den Leiter des Labors für statistische Genetik treffen, Professor Stefan Ripke. Leider verspätet er sich um 20 Minuten. So habe ich Zeit, mir den alten Campus anzugucken. Ich fühle mich wie in der Kulisse zur Serie Charité. Rote Backsteingebäude, dazwischen moderne Klinikbauten, dicht an dicht. Die Wege sind nach berühmten Ärzten benannt, zum Beispiel nach dem Psychiater und Neurologen Karl Bonhoeffer. Im Virchow-Weg begrüßt mich schließlich Professor Ripke in seinem Büro. Auf bunten Socken. Ich will wissen, welche Rolle die Gene bei psychischen Erkrankungen spielen.
Das Genom, die genetische Information, spielt sicherlich eine übergeordnete Rolle in psychiatrischen Erkrankungen, aber sicherlich auch nicht eine alleinige. Also die ist tatsächlich für psychiatrische Krankheiten ein bisschen unterschiedlich. Sie wird geschätzt bei der Depression zwischen 30% und 60% und bei eher schwerwiegenden, selteneren Erkrankungen wie Schizophrenie, Autism, wird sie eher so geschätzt zwischen 60% und 80%. Und das heißt aber, dass halt eben der Rest wäre alles Environment. Und wenn man sich vorstellt, man hat eine 60% Vorhersagekraft, das ist kein klinischer Test. Was bedeutet, es hilft aber dem Individuum natürlich nichts, ne? Was jetzt in meinem Gen oder nicht drin ist, die Umwelt hat einen großen Einfluss und nicht nur auf das Erkranken, sondern auf das Gesunden. Das ist zweifelsfrei und zwar für alle psychiatrischen Erkrankungen.
Also es gibt genetische Informationen, die dazu führen können, dass wir psychisch krank werden und, das habe ich ja schon am ersten Tag meiner Reportage gelernt, es gibt auch Umweltfaktoren, die das Ganze beeinflussen. Wenn aber die Gene eine zwar nicht genau definierbare, aber auf jeden Fall eine Rolle spielen, dann sind psychische Erkrankungen also vererbbar?
Das steht außer Frage. Es ist aber eben nicht so, wenn man zum Beispiel zwei blauäugige Eltern hat, dann hat man zu, sagen wir mal, 95% blauäugige Kinder. Und das ist in der psychiatrischen Erkrankung nicht der Fall. Es ist nicht so, dass wenn man zwei Eltern hat, die beide an der Depression erkranken, dass man sozusagen über 90% Erkrankung hat für das Kind. Aber es ist sicherlich so, dass diese Erkrankung, also wenn jetzt eine ganz normale Bevölkerung, wenn man sich einen zufälligen Menschen aus der Bevölkerung rausgreift, wenn wir jetzt das Beispiel der Depression nehmen, dann ist das eine Wahrscheinlichkeit, dass diese Person eine Depression erfährt, 10-15% ungefähr. Das ist diese klassische Prävalenz, von dem er spricht. Und wenn diese Person zwei kranke Eltern hat, ist was in den Genen drin, das Risiko ist höher. Aber es ist sicherlich nicht Richtung 90%.
Da ist was in den Genen drin, aber was ist es denn?
Es gibt die Gesamtinformation aller unserer Gene zusammen. Das nennt sich das Genom. Und die Gene da drin kann man sich vorstellen wie einzelne Wörter in unserem Buch. Das Buch ist das Genom, die einzelnen Wörter sind die Gene. Und jetzt ist es so, es gibt einzelne Gene, die sind für einzelne Erkrankungen verantwortlich. Zum Beispiel eine klassische Generkrankung ist die Chorea-Huntington. Das ist ein ganz bestimmtes Gen, wo bestimmte Veränderungen in dem Gen dazu führen, dass eine Krankheit entsteht. Und so haben sich das die Genetiker erhofft, dass das eventuell bei psychiatrischen Krankheiten auch so der Fall ist, nur dass dieses Gen dann eventuell halt nicht so 100% durchschlägt, sondern nur zu 60% durchschlägt. Und das hat sich jetzt falsch erwiesen. Inzwischen wissen wir, dass es wahrscheinlich Hunderte bis zu Tausenden von verschiedenen Genen sind, die dazu beitragen, dass jemand ein erhöhtes oder ein erniedrigtes Risiko für psychiatrische Erkrankungen hat.
Verdammt, weil dann bin ich jetzt quasi gedanklich wieder am Anfang, also meiner Fragestellung angelangt, weil man sich als Patient fragt, es können ja so viele Ursachen, Auslöser, genetische Vorbelastung sein, die mich eventuell zu einer psychischen Erkrankung bringen. Sind wir denn jetzt, wenn wir jetzt die Gene betrachten, ein Spielball unserer Gene?
Diese Frage ist nicht ganz offen gestellt. Zu Recht, natürlich sind wir das nicht. Es ist ja so, dass wir jahrzehntelang Erfahrung haben, auch mit Psychotherapie und mit allen möglichen Therapieformen, um Einfluss auf die psychische Gesundheit von Individuen zu haben. Und dies sicherlich nicht unerfolgreich. Wir sind nicht völlig abhängig von unseren Genen. Die Gene haben keine 100% Vorhersagekraft und sind nur ein Teil dazu beitragend für unsere psychische Erkrankung oder Gesundung. Die Schätzungen sind ungefähr mindestens die Hälfte des Ganzen. Ist das Umfeld, ist wie wir unser Leben gestalten, wie andere uns helfen, unser Leben zu gestalten. Dementsprechend haben wir große Einflussmöglichkeiten.
Wir sind unseren Genen nicht völlig ausgeliefert. Als mündiger Mensch höre ich das natürlich gerne. Aber es gibt auch nicht die Antwort in unseren Genen. Es gibt hunderte Risikogene, aus denen einzelne herausstechen können. Bei der Depression ist es ein Serotoninrezeptor, der vereinfacht gesagt dabei hilft, unter anderem den Glückshormonhaushalt zu regulieren. Bei der Schizophrenie ist es das DAD2-Gen, ein Dopaminrezeptor. Auf diese Genprodukte kann man mit Medikamenten erfolgreich einwirken. Das ist zumindest ein Ansatz.
Und das hat uns natürlich das Vertrauen gegeben, dass eins von den anderen 100 da eventuell genauso ein Big Player ist wie dieser Dopaminrezeptor. Das ist unsere große Hoffnung. Das ist eben genau das, warum wir jetzt hier zum Beispiel, oder zumindest warum ich die Genetik in der Psychiatrie vorantreibe, weil ich hoffe, ein solches nächstes Gen zu finden, mit dem wir einen großen Einfluss haben. Und deswegen habe ich gedacht, die Pharmaindustrie guckt sich diese 100 an und versucht mal gleich mal zu gucken, was machen wir mit den anderen und eventuell haben wir dann gleich ein anderes Gen. Also wir sind in der Diskussion mit der Pharmaindustrie, die gucken sich das in der Form an, aber haben schon relativ schnell auch abgewunken, haben gesagt, es ist ein unglaublich großer Aufwand, solche Medikamentenentwicklungen zu betreiben, gerade in der Psychiatrie, wo es ja eben auch nicht um Lebensbedrohlichkeit geht. Und deswegen bin ich so ein bisschen realistischer geworden, was so die Zeitspanne betrifft sozusagen. Das sind jetzt nicht Sachen, die sich entwickeln innerhalb von 5 bis 10 Jahren, sondern das braucht leider doch noch mal deutlich länger. Wenn Sie mich vor 5 Jahren gefragt hätten, hätte ich gesagt, auf jeden Fall in den nächsten 5 Jahren haben wir was und wir haben nichts Neues.
Gut, ich weiß jetzt nicht genau, wo es herkommt und ich weiß auch nicht genau, wie zum Beispiel Medikamente oder wie Psychotherapie wirken. Hauptsache, es hilft. Macht Sie das nicht irre, dass man als Mensch dieses große Ganze immer noch nicht verstehen kann?
Aha, das ist eine gute Frage. Also im Endeffekt ist das im Moment der Stand der Psychiatrie. Ich bin damit aber nicht ganz unglücklich. Ich bin als Forscher, ich habe nicht den Anspruch, das Rätsel der Psychiatrie zu lösen. Das wird mir nicht gelingen. Ich glaube, das wird für die ganze Gesamtmenschheit sehr schwierig. Das menschliche Gehirn ist so komplex. Ich glaube, wir sind so unendlich weit davon entfernt, das zu verstehen, dass ich da gar keinen Anspruch habe, diese Erkrankung vollkommen zu entziffern. Ich sehe das wirklich mehr so von der Seite, wie Sie das als Patient beschrieben haben. Wenn ich nochmal ein so ein Gen finden könnte, wo wir sozusagen am Produkt manipulieren können mit einem Medikament und es wirkt irgendwie, ohne dass ich genau weiß, wie es wirkt, dann bin ich glücklich. Dann habe ich mein Ziel erreicht.
Dann gibt es auch den Nobelpreis.
Sicher, ja.
Das spannende Feld zwischen Geist und Gehirn, Empathie und Elektrobiochemie, Menschsein und Molekülwerk, das ist Psychiatrie.
Das hat eine Psychiaterin aus Hamburg gesagt, Dr. Mandy Roy. Einerseits frustriert mich dieses spannende Feld, andererseits beruhigt es mich, dass die Ärzte dieses Rätsel auch noch nicht verstehen. Ich fühle mich mit meinen Fragen nicht ganz so allein. Das hilft irgendwie beim Akzeptieren meiner Depression. Und wer weiß, vielleicht findet Professor Ripke noch sein Gen und bekommt den Nobelpreis, auch wenn er sehr bescheiden ist und gar keinen Preis will. Gene bestimmen also den Bauplan unseres Körpers. Sie legen nicht nur fest, wie wir aussehen, sondern auch, wie anfällig wir für Stress und psychische Erkrankungen sind. Daran kann man erstmal nicht rütteln. Das Erbgut ist halt da. Auf der anderen Seite können sich Stress, traumatische Erfahrungen und psychische Störungen wiederum auf die Gene auswirken. Man spricht von epigenetischen Wechselwirkungen. Forscher hoffen, dass dieses Wissen in Zukunft dazu beiträgt, dass Risiken für psychische Erkrankungen schon in der Kindheit oder Pubertät erkannt werden. Mit diesem Gedanken gehe ich auf dem Campus Mitte ein paar Häuser weiter, zu Dr. Philipp Töpfer. Er ist Diplompsychologe und forscht zu Faktoren, die in der Mutter-Kind-Interaktion eine Rolle spielen. Er erklärt mir, wie Epigenetik funktioniert und welchen Einfluss sie auf uns hat.
Wenn die DNA die Hardware ist, ist die Epigenetik sozusagen die Software. Und jede Zelle im menschlichen Körper, in jedem Organismus hat die gleiche DNA-Sequenz, aber trotzdem differenzieren sich Zellen ganz stark aus, spezialisieren sich und hier spielen epigenetische Mechanismen eine ganz zentrale Rolle.
Also ich habe da quasi ein Gen oder eine Zelle und da wird eine Software drauf gespielt, also irgendein äußerer Faktor kommt hinzu und was passiert dann?
Sie müssen sich vorstellen, so ein DNA-Strang ist 2 Meter lang. Damit er in so einen Zellkern reinpasst, muss er natürlich aufgewickelt werden. Und auch da ist die Epigenetik ganz wichtig. Epigenetik sozusagen reguliert, wie offen die DNA ist für bestimmte Faktoren, die bestimmen, ob ein Gen abgelesen wird oder nicht.
Wenn jetzt dieser 2 Meter lange Strang ganz, ganz fest zusammengewickelt ist, dann ist das Ding nicht so zu beeinflussen, wie wenn es ganz locker gewickelt ist.
Genau, so kann man das sagen. Wenn das ganz eng gepackt ist, können die Gene nicht so gut abgelesen werden.
Und was passiert denn, wenn so ein Gen, wenn es sagt, nö, also hier, ich lasse mir jetzt nicht so in die Karten gucken?
Das kommt natürlich erstmal ganz darauf an, von was für einem Gen wir sprechen. Wenn wir zum Beispiel in der Psychiatrie uns für bestimmte Störungen interessieren, dann ist es zum Beispiel ganz wichtig, dass bestimmte Gene, die unsere Stressantwort regulieren, mehr oder weniger gut abgelesen werden können, damit unsere Stressachse gut funktioniert. Und da gibt es einen Mechanismus, der sehr gut untersucht ist, der halt zeigt, okay, ein bestimmtes Gen in dieser komplexen Abfolge der Stressregulation, wenn das nicht so gut abgelesen werden kann, dann kriegen wir ein Problem damit, unseren Stress zu regulieren.
Welches Gen ist das? Wie heißt das? Wo finde ich das?
Das Gen heißt NR3C1. Ne? Das ist ein bestimmter Rezeptor, und zwar der Glucocorticoid-Rezeptor. Das ist der natürliche Rezeptor für das Cortisol, für das menschliche Stresshormon. Und wenn der nicht so gut abgelesen werden kann, zum Beispiel in bestimmten neurobiologischen Strukturen, in denen unsere Stressantwort reguliert wird, wenn der da nicht so sensitiv ist, dann kann es sein, dass wir sozusagen übermäßig lange physiologisch gestresst sind. Und das ist ein ganz entscheidender Mechanismus, wie zum Beispiel depressive Störungen entstehen können.
Manche Menschen mit genetischer Vorbelastung werden krank, andere nicht. Dabei spielen Vulnerabilität, unsere Anfälligkeit, und die Resilienz, unsere Widerstandskraft, eine Rolle. Und auch da bestimmen die Gene. Aber nicht nur die Gene allein.
Es gibt auch soziale Faktoren, die einen ganz entscheidenden Einfluss darauf haben, wie sehr wir zum Beispiel in einer bestimmten Lebenskrise handlungsfähig sind. Ne? Und das sind sowas wie Einkommen, Bildungsgrad und so weiter und so fort. Soziale Integration ist ganz, ganz wichtig auch.
Das kann irgendwie so an meiner DNA wirken?
Diese Umwelteinflüsse, die können mitbestimmen, wie unsere epigenetischen Mechanismen ablaufen. Und das ist das Entscheidende in dieser Epigenetik. Die ist ganz sensibel und ganz empfänglich für Umweltsignale. Da kommt zum Beispiel ganz früh im Leben schon die Qualität der Mutter-Kind-Bindung. Von der wissen wir, die hat langfristige Auswirkungen darauf, wie bestimmte Gene im Erwachsenenalter abgelesen werden zum Beispiel. Da kommt wieder die Epigenetik ins Spiel, und das macht die auch so wahnsinnig interessant. Die erklärt uns sozusagen auf biologischer Ebene, wie Umwelteinflüsse unsere Vulnerabilität, also unsere Anfälligkeit für bestimmte Erkrankungen, entweder erhöht oder eben uns auch dagegen schützt.
Im Griechischen bedeutet die Vorsilbe epi über oder zusätzlich und darüber hinausgehend. Epigenetik beschreibt also Mechanismen, die über oder zusätzlich zu den genetischen Mechanismen wirken. Diese Mechanismen verändern nicht die DNA, aber beeinflussen die Funktion des Genoms. Das bedeutet, wenn die Mutter Stress hat, hat auch das Kind Stress. Wenn die Interaktion zwischen Mutter und Kind gestört ist, weil die Mutter depressiv ist, wirkt das bis auf die biologische Ebene des Kindes. Die Umwelt eines Kindes hat also Einfluss auf die Arbeit der Gene. Was fangen wir mit diesem Wissen an?
Fangen Sie an, an der Umwelt des Kindes etwas zu machen. Wenn wir über diese biologischen Prozesse sprechen, der Epigenetik, sind Menschen, die einen eher biologischen Fokus haben, und das ist in der Forschung häufig so, die sind daran interessiert, können wir irgendwelche pharmakologischen Therapien entwickeln, die ganz gezielt diese Prozesse beeinflussen. Ich bin ein Psychologe und ich würde sagen, es ist super interessant zu sehen, dass zum Beispiel psychosoziale Interventionen, Psychotherapie, Elterntraining, dass die ebenso in der Lage sind, bestimmte molekularbiologische Mechanismen positiv zu beeinflussen. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt hierbei ist, dass je früher die Intervention und je früher die Identifikation von Hochrisikogruppen, desto besser oder desto höher sind die Chancen, dass das Kind quasi gar nicht erst in den Brunnen fällt. Das wäre meine Antwort. Prävention.
Genug Gene, genug Theorie. Zurück zur Praxis, wenn die Krankheit nun mal da ist und das Kind auch. Zurück zu Professor Detling ans Benjamin Franklin.
Wenn man an psychische Erkrankungen denkt, zum Beispiel an Schizophrenie, dann denkt man oft an Wahn, an Gewalt. Wäre dann gleichzeitig gefährlich, wenn eine Mutter ein Kind hat? Ist es so?
Ja, das ist ein sehr gutes Thema, das Sie hier ansprechen. Generell sollte man im Kontext psychische Erkrankungen und Gewalt, aggressive Handlungen, suizidale Handlungen immer zur Kenntnis haben, um welche psychische Erkrankung es sich handelt und, was noch viel wichtiger ist, ob die Betroffene mit dieser Erkrankung in Behandlung ist. Natürlich ist es so, dass wenn sie unbehandelt schizophrenen Symptomen ausgesetzt sind, wie Stimmhören, wie Verfolgungsideen, sie irgendwann zu aggressivem Verhalten neigen, weil sie sich wehren müssen gegen irgendwelche Beeinträchtigungen, gegen irgendwelche Eindrücke. Der Regelfall ist aber, dass wenn ein Mensch mit einer schizophrenen Erkrankung adäquat behandelt ist, nicht mehr oder weniger zu aggressiven Durchbrüchen neigt wie jeder andere. Auch natürlich unbehandelte psychische Erkrankungen können zu vermehrten impulsiven, aggressiven Durchbrüchen führen, aber in der Regel nur im unbehandelten Zustand. Das Risiko in Berlin am Wochenende nachts von sogenannten psychisch gesunden Berliner Jugendlichen angegriffen zu werden, ist höher als von einem adäquat behandelten schizophren Erkrankten.
Professor Dettling arbeitet eng mit dem Jugendamt zusammen oder mit Mutter-Kind-Einrichtungen und Sozialdiensten. Er erstellt auch Gutachten, denn es geht manchmal ums Ganze, um Grundrechte, um Erziehungsfähigkeit und Sorgerecht.
Wir machen das jetzt 6-7 Jahre. Und wir hatten jetzt bei all den Patienten, die wir bisher hatten, hatten wir 2 Fälle, wo wir aus unserer Sicht nach monatelanger Behandlung dann zu der Entscheidung kamen, dass die Erziehungsfähigkeit nicht gegeben ist. Dass es besser ist, wenn diese Erziehung überwacht, supervidiert, wie auch eben immer wird. 2 Fälle von vielleicht 150 ist vergleichsweise wenig.
Meist funktioniert es also. Auch Mütter mit schweren psychischen Erkrankungen können Kinder kriegen und großziehen. Eventuell mit entsprechender Hilfe. Psychische Erkrankungen kann man schließlich behandeln. Auch die Patientin mit schizophrener Psychose, die ich gestern kennengelernt habe, die nette, ruhige Frau G., hat ein Kind.
Die Medikamente sollten in der Schwangerschaft doch etwas abgesetzt werden, dass sich da wieder auch massivere gesundheitliche Probleme ergaben. Ich war eigentlich in den letzten 2 Dritteln meiner Schwangerschaft auch im Krankenhaus, wurde dann monatelang behandelt und konnte dann einen gesunden Sohn gebären. Es war so, dass ich dann im ersten Lebensjahr meines Sohnes dann nochmal ein massiverer Krankheitseinbruch ergab. Es wurde dann aber doch wieder so darauf reagiert von ärztlicher Seite, dass die bewährten Medikamente dann wieder angesetzt wurden. Und das ging mir dann wieder so Schritt für Schritt dann besser, sodass ich meinen Sohn dann auch allein gut versorgen konnte. Nach dem Wegbruch meines Partners dann auch praktisch alleinerziehend war über Jahre.
Es ist also möglich, trotz oder wegen Medikamenten. Und natürlich auch mit therapeutischer Hilfe, wie von der Psychologin Claudia Theil, die ich heute früh bei der Mutter mit den Essstörungen kennengelernt habe. Inzwischen ist auch der kleine Sohn wach.
Und das eine ist natürlich, dass wir reingehen in diesen Erregungszustand und da mitmachen, dann schrauben wir uns alle 3 hoch. Okay? Das, was wir versuchen, also jetzt sozusagen wir arbeiten, ist ein Stück weit zu sagen, in dieser Erregung, wenn ich sozusagen in die Ruhe kommen möchte, brauche ich eigentlich ein System oder eine Atmosphäre, die mir zeigt, okay, wenn ich ruhig bin, das ist eigentlich super. Und dann kommen wir ins Spiel, wir beide. Also sie sozusagen als Mama und ich als quasi Stützer der Mama.
Eine Stütze wünschen sich wahrscheinlich die meisten Mütter mit kleinen Kindern. Aber gerade bei psychisch erkrankten Frauen ist diese Unterstützung umso wichtiger, habe ich heute gelernt. Auch für das Kind. Denn auch wenn genetische Informationen dazu führen können, dass Kinder psychisch erkranken und man dieses Weitervererben eines Tages verhindern könnte, nutzt es doch nichts, wenn die Mutter schon längst krank ist und sich nicht ausreichend um ihr Kind kümmern kann. Es sind eben nicht nur Gene, die uns beeinflussen, sondern ebenso Umweltfaktoren. Dazu gehört auch die Liebe und Zuneigung unserer Eltern. Nicht nur die Gene und Umwelt sind eng mit psychischen Erkrankungen verbunden, auch der Schlaf und damit unsere Arbeitsfähigkeit. Darum geht es morgen an meinem 4. und vorletzten Tag hier in der Psychiatrie.
Warum hat mich mein Chef zur Seite genommen? Er hat gemerkt, dass ich nicht mehr so gut arbeite. Ich habe nicht mehr so viel geschafft wie früher, nicht mehr in der Qualität wie früher. Ich habe eigentlich seit meinem ersten Klinikbesuch nie wieder das Niveau erreicht, das ich vorher hatte. Ehrlich gesagt, das werde ich wahrscheinlich auch nicht.
Wir werden erfahren, warum es für psychisch Erkrankte so wichtig ist, zu schlafen, aber auch zu arbeiten. Und ich treffe die berühmte Charité-Katze, die immer und überall schlafen kann. Sie hat somit auch irgendwie eine therapeutische Wirkung auf die Patienten. Wenn auch nur inoffiziell.
Spinnst du? Eine Woche in der Psychiatrie. Ein Radio 1 Podcast von Sonja Koppitz. Produktion Stefan Lindner. Redaktion Gabi Beck.